Ich würde mich grundsätzlich als sehr ein friedlicher Mensch bezeichnen. Es braucht eigentlich nicht so viel, bis ich mal laut werde. Ich tue eigentlich auch nicht umeinander fluchen, ab und zu vielleicht höchstens mal in meinem Kopf. Eigentlich bin ich sehr ein friedlicher Mensch. Sie erwartet jetzt wahrscheinlich zu Recht, dass nach dem eigentlich noch ein Aber kommt. Und das Aber, das taucht bei mir meistens dann auf, wenn ich zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram auf einen Kommentar stoße oder mal irgendwo einen Artikel lese, wo ich merke, das macht mich so richtig hässig. Wie kann jemand nur so etwas denken und das dann auch noch in die ganze Welt rausposaunen? In diesem Moment ist es so, als würde mein Hirn alle Anstandsfilter abschalten und meine Finger tippen Sachen in den Computer rein, die mein Maul nie sagen würde. Meistens kommt es auch nicht so gut raus dabei. Es entwickeln sich dann irgendwelche aggressive Diskussionen, die niemandem etwas bringen. Oder ich merke es genug schnell und lösche den Kommentar wieder. Vielleicht sind Sie nicht so auf den sozialen Medien unterwegs, aber kennen vielleicht das Gefühl vom Autofahren. Dass einem plötzlich einfach die Wut aufsteigt und man irgendetwas rauslässt, wo man sonst vielleicht nicht so jemandem ins Gesicht sagen. Oder dass man sonst irgendwo mit Freunden zusammensitzt und jemand lässt einen Spruch raus, der einem irgendwie triggert und man einfach gerade hässig wird. Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte von einem Mann, der noch lange vor dem Internet und vor Autos gelebt hat, aber der auch so ein bisschen impulsiv unterwegs war. Der immer mal wieder seine Gefühle rausgelassen hat, besonders auch seine Wut. Und der vor allem genau gewusst hat, wer seine Freunde sind und wer seine Feinde, seine Gegner sind. Der Petrus hätte nie gedacht, dass er mal mit dem Mann an dem Tisch in dem seinem Haus wird sitzen. Der Mann, der ihm da gegenüber sitzt, ist ein Hauptmann von einem Heer, von einem fremden Volk, vom Volk der Römer. Ein Volk, wo sein Volk, das Volk von Petrus, schon seit Jahrzehnten unterdrückt. Sie haben die politische Macht an sich gerissen. Sie haben hohe Steuern gefordert und so ist Petrus sein Volk verarmt. Und sie haben vor allem diesen Leuten alles weggenommen, was ihnen heilig und kostbar war. Der Petrus hat schon als kleiner Bub gelernt, dass die Römer seine Feinde sind. Dass er ja nicht so Zeit mit ihnen verbringen soll und schon gar nicht mit ihnen an einem Tisch sitzen. Der Petrus lächelt und schüttelt den Kopf, wo er daran denkt, wie fest er sich verändert hat in diesen letzten paar Wochen. Noch vor ein paar Wochen hat er nämlich nicht einfach so können mit jemandem am Tisch sitzen von dem Volk, sondern er war richtig hässig. Er war so hässig, dass er das Schwert gezückt hat und einen, der ein Verbündeter war vom Heer, von dem Hauptmann, angegriffen hat. Er hat so eine Wut gespürt, weil der Soldat, der hat probiert, seinen besten Freund, Jesus, zu verhaften. Da ist die Wut, die sich in Petrus schon seit Jahren angestaut hat, rausgebrochen und er hat gedacht, jetzt muss ich mich wehren, jetzt muss ich kämpfen, jetzt muss ich einstehen und mich einsetzen für meinen Freund. Und er hat wahrscheinlich auch gehofft, dass endlich Jesus etwas wird machen gegen die Römer. Dass jetzt Jesus seine göttlichen Superkräfte auspackt und die Römer rausschickt, dass er sie im Erdboden gleich macht. All die Wut, die sich in Petrus angesammelt hat, hat sich in diesem Angriff entladen. Ich höre in letzter Zeit immer wieder wie Leute sagen, die heutige Gesellschaft hat sich polarisiert. Es gibt eigentlich bei vielen Themen nur noch zwei Seiten, die man wählen kann. Es ist immer extremer geworden. Man ist entweder für die Corona-Massnahmen oder man ist ein Corona-Lügner. Man ist entweder politisch rechts oder links. Man geht entweder mit dem Trend oder man geht gegen den Trend. Es heisst, dass es bei vielen Sachen eigentlich nur noch die zwei Seiten gibt. Und dass klar ist, wenn ich auf dieser Seite bin, dann sind die anderen meine Gegner. Eine klare Meinung zu haben zu einem Thema ist ja an sich überhaupt kein Problem und ist ja häufig auch gefordert und wichtig. Aber ich glaube, zu einem Problem kann es dann kommen, wenn die anderen, die andere Seite, nur noch als Gegner, nur noch als Feind wahrgenommen wird. Und eben nicht mehr als Menschen. Man merkt das manchmal in der Art und Weise, wie man redet über andere. Wenn man plötzlich anfängt, die andere Seite als tyrannisch oder als irgendwie krank oder gestört oder als Roboter, geldgesteuerte Roboter zum Beispiel, zu bezeichnen. Durch das zeigt sich etwas, was in unserem Kopf wahrscheinlich schon lange vorher passiert ist. Dass wir die andere Seite, nicht mehr als Mensch wahrnehmen, die Gefühle haben, die Ängste haben, die Sehnsüchte haben, sondern nur noch irgendwie als Gegner. Im Extremfall kann das dazu führen, zu etwas, was man zum Beispiel in der Französischen Revolution bemerkt hat. Man erzählt sich eine Anekdote über die Madame Roland. Die Madame Roland, das ist eine Frau, die die Französische Revolution eigentlich unterstützt hat, aber offensichtlich ein bisschen zu moderat war, sich ein bisschen zu wenig eingesetzt hat. Und wo dann die Französische Revolution die Macht übernommen hat, hat man die Madame Roland zum Tod verurteilt, weil sie offensichtlich zu wenig dahinter gestanden ist. Und man sagt, dass, wo sie zu der Guillotine geführt worden ist, dass sie dann gesagt hat, «O Liberté, que de crime en commet en ton nom?» Also, «O Freiheit, was für Verbrechen begeht man da in deinem Namen?» Sie hat zum Ausdruck gebracht, dass es manchmal, wenn man sich gegen Hass oder gegen eingeschränkte Freiheit einsetzt, dass man sehr aufpassen muss, dass man nicht plötzlich genau ins Gleiche eingeht. Dass man eigentlich einen Befreiungsschlag machen will und durch das aber andere wieder unterdrückt. Dass man sich gegen Hass einsetzt, aber dann eigentlich selber angesteckt wird von dem Hass und genau gleich reagiert, wie vorher mit einem selber umgegangen worden ist. Also im Extremfall kann das heissen, dass man die andere Seite plötzlich ganz unmenschlich behandelt und unangemessen bestraft. Und im Alltagsfall kann es vielleicht einfach heissen, dass man sehr unverhältnismäßige Kommentare auf Facebook postet. Der Petrus hat mit seinem Schwertschlag wollte die Revolution einläuten. Er hat gehofft, dass jetzt der Kampf losgeht und Jesus sich einsetzt. Aber Jesus ist ruhig geblieben. Er hat nicht gekämpft. Er hat sich verhaften lassen. Er hat kein Engelheer vom Himmel geschickt, um die Soldaten zu bekämpfen. Er hat keinen Feuerregen aufgeholt, sondern er hat einfach alles mit sich passieren lassen. Er ist verhaftet worden, er ist zum Tod verurteilt worden, obwohl er unschuldig war, und hat alles mit sich passieren lassen. Ich glaube, wenn ich der Petrus gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich ziemlich hässig geworden. Und ich hätte gedacht, spinnst du, Jesus? Wieso setzt du dich nicht mehr für uns ein? Du weißt doch, wie ungerecht wir behandelt werden. Wieso machst du nichts? Hast du schon aufgegeben, bevor du überhaupt mal angefangen hast zu kämpfen? Lass du das einfach alles passieren und lass uns in unserem Leiden drin? wieso machst du nicht? Aus der Sicht von Petrus ergibt das Ganze recht wenig Sinn, was da passiert. Aber wenn wir mal probieren, den Blickwinkel von Jesus einzunehmen, dann zeigt sich die Situation ein bisschen anders. Jesus ist Gott höchstpersönlich. Er ist der, der die Welt gemacht hat. Der, der liebevoll die ersten Menschen geschaffen hat und der auch jedes neue Leben liebevoll anlächelt. Er hat Muttergefühl gegenüber uns Menschen, gegenüber jedem Einzelnen von uns. Und eine Mutter, die hört nie auf, ihr Kind zu lieben. Auch wenn das mal etwas ganz Dummes und etwas ganz Gemeines gemacht hat. Natürlich wünscht sich auch eine Mutter nicht, dass ihr Kind andere verletzt oder sich selber verletzt. Aber sie hört nie auf, das Kind gern zu haben. Und setzt sich dafür ein, dass sich da etwas verändern kann. Sie setzt sich dafür ein, dass das Kind lernt, wie es soll umgehen mit den Mitmenschen und mit sich selber. Und so greift auch Jesus nicht einfach zum Schwert, sondern er setzt sich ein, auch gerade für die, die gegen ihn sind. Er ringt um ihr Herz. Der Theologe Cameron McAllister drückt das ganz schön aus, finde ich. Er sagt, Jesus kämpft gegen das Böse, indem er das Böse aus den Menschen herausliebt. Also er kämpft nicht gegen böse Menschen, sondern gegen das Böse im Mensch drin. Alle Menschen sind seine geliebte Kreation. Auch der Soldat, der ihm gerade einen Nagel durch die Hand durchschlägt. Auch der Präsident, der gerade einen Krieg ausgerufen hat. Auch der Fabrikchef, der seine Arbeiterinnen ausbeutet. Auch die Schülerin, die ihre Mitschüler mobbt. Wir alle sind Teil von dieser Welt, wo Gott Ja sagt dazu. Trotz allem. Wenn es jetzt bleiben bei diesem Karfreitag, dann muss man sich wirklich fragen, und jetzt? Was hat das jetzt gebracht, dass Jesus nichts gemacht hat und das einfach zugelassen hat? Spätestens aber am Ostermorgen zeigt sich, dass das Handeln von Jesus wirklich etwas verändert hat. Um das etwas zu erklären, möchte ich Ihnen ein Beispiel erzählen, das so etwas alltagsnah ist, aber hoffentlich nicht immer im Alltag passiert. Der Morgentisch ist schön gedeckt. Es ist Ostermorgen. Die Eltern haben sich richtig Mühe gegeben, zum feinen Zopf backen, sogar einen Kuchen backen, alles schön dekoriert. Es kommen noch Gäste vorbei. Und die zwei Kinder sind um den Stubentisch herum am Spielen. Plötzlich, wie das halt manchmal so kommt, fangen sie an zu streiten. Und der eine wird so hässig, dass er das Tischtuch vom Tisch oben runterreisst. Der ganze Ostermorgen liegt am Boden. Die Scherben sind im ganzen Kuchen rein verteilt. Alles ist durcheinander. Natürlich müssen die Eltern jetzt eingreifen und einerseits mal den Kindern klar machen, dass das nicht in Ordnung ist. Und die müssen wahrscheinlich auch Konsequenzen spüren von dem. Aber was vor allem nötig ist, ist, dass der Tisch wieder neu gedeckt wird. Dass das Fest, das Familienfest, gleich wieder möglich ist. Erst dann ist das, was passiert ist, wieder in Ordnung. Es muss wiederhergestellt werden, ein Zustand, wo das Zusammenkommen möglich ist. Es muss das Gute wieder da sein. Und das, was zu Bruch gegangen ist, muss wieder geflickt werden. Und das ist das, was wir am Ostermorgen feiern. Dass Jesus den Tod, den Zerbruch, das Leiden, das, was nicht gut ist, die Ungerechtigkeit, dass er das überwunden hat. Dass es nicht geblieben ist bei dem Glas, das auf dem Boden zerbrochen ist, sondern dass er das überwunden hat. Die Auferstehung ist das Versprechen, dass Gott den Tisch wieder neu wird decken. Dass er Wunden, die passiert sind, wird heilen. Dass er die, die unterdrückt worden sind, wieder wird aufrichten. Dass er die, die ausgeschlossen worden sind, wieder wird in die Gemeinschaft einholen. Die Auferstehung ist das Zeichen dafür und das Versprechen, dass Gott den Tisch wieder wird decken und eine Versöhnung möglich ist zwischen diesen zwei Seiten. Und wenn wir das vor Augen haben, wenn wir die Auferstehung vor Augen haben, dann kann das helfen, dass wir nicht in die Hassspirale einfallen. Dass wir nicht, wenn wir Hass erleben, mit Hass darauf reagieren müssen. Sondern dass wir wissen dürfen, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Er ist der, der sich für mich einsetzt. Er ist der, der den Tisch wieder decken wird. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja, heisst denn das, dass man einfach passiv sein soll? Einfach erdulden die Ungerechtigkeit in dieser Welt, dass die, die unten sind, halt erdulden, dass die, die oben sind, sie abdrücken. Denn wenn wir das machen würden, dann wären wir wahrscheinlich jetzt immer noch beim Zustand der Sklaverei und wir Frauen hätten ganz sicher noch kein Stimmrecht. Also kann das irgendwie nicht der Weg sein, einfach alles passiv erdulden. Und das ist auch ganz sicher nicht das, was ich heute Morgen Ihnen mitteilen möchte. Und ich glaube, es ist auch nicht das, was Jesus uns vorleben möchte. Natürlich sollte man aktiv einstehen, aktiv aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Aber nicht, indem man aktiv kämpft und probiert, den Feind auszulöschen und mit Hass reagiert auf den Hass, den man überkommt, sondern indem man sich aktiv einsetzt, für Versöhnung, für Heilung, für ein wieder Neues können zusammenkommen und an den Tisch sitzen miteinander. Und das ist etwas, was man gerade besonders beim Leben von Petrus und von den ersten Christen, von der ersten Kirche, die sich da gegründet hat, nachdem Jesus auferstanden ist, wo man bei ihnen ganz stark sieht, wie sie das konkret umgesetzt haben. Sie haben sich nicht aufgelehnt gegen den Kaiser, sondern sie haben sich eingesetzt für die Leute, die am Rand der Gesellschaft gestanden sind. Sie haben zum Beispiel Kinder, die ausgesetzt worden sind. Das war zu dieser Zeit recht üblich. Sie haben die Kinder aufgenommen und sich um die gekümmert. Sie haben sich um Witwen gekümmert, die ihren Mann verloren haben und darum keinen Lebensunterhalt mehr hatten. Die sind Teil geworden von ihrer Gemeinschaft und sie haben sie versorgt mit dem, was sie gebraucht haben. In ihrer Gemeinschaft haben auch alle gleich viel Wert gehabt. Sklaven und Herren, Frauen und Männer, Fremde und die, die schon lange da gewohnt haben, die haben alle gleich viel zu sagen gehabt. Die haben alle den gleichen Wert gehabt. Und sie haben sich auch stark dafür eingesetzt, dass innerhalb von ihrer Gemeinschaft Versöhnung möglich ist. Dass wenn ein Streit auftaucht, dass der Streit nicht stehen bleibt, sondern dass Versöhnung stattfinden kann. Sie haben sich aktiv eingesetzt für Gerechtigkeit. Aber nicht, indem sie probiert haben, das Böse, böse Menschen sozusagen zu zerstören, sondern die Versöhnung zu suchen. Und so ist es auch möglich geworden, dass der Petrus ein paar Wochen später konnte mit dem Hauptmann am Tisch sitzen, von dem römischen Heer, und ihm erzählen von dem auferstandenen Jesus, der Gerechtigkeit bringt, wo der Tisch deckt und wo alle an den Tisch einlädt. Die Welt wäre heute wahrscheinlich ein besserer Ort, wenn sich die Kirche auch später noch immer an den Grundsatz gehalten hätte und nicht angefangen hätte, politische Macht auszunutzen, nicht angefangen hätte, Kreuzzüge zu veranstalten, die es mit Waffengewalt wieder das Land Israel befreien. Und wenn es nicht angefangen hätte, die, die anders denken und anders glauben, verfolgen und ausschliessen. Ich glaube, wir haben als Kirche genauso viel an dem zu arbeiten, wie alle anderen, um nicht in das Einkehren vom Hass angesteckt zu werden, sondern immer wieder die Versöhnung zu suchen, immer wieder auf andere zuzugehen und immer wieder zu hoffen und darauf zu vertrauen, dass Gott den Tisch wieder wird decken, wieder wird Gerechtigkeit herstellen. Für mich ist gerade das Verhalten von diesen ersten Christen ein grosses Zeichen dafür, dass die Auferstehung wirklich passiert ist. Ich lese immer wieder, was Historiker so sagen über die Zeit der ersten Christen. Und mich fasziniert das, wie aus dem kleinen Häufchen Leute, die Angst hatten, weil gerade ihrem besten Freund, ihren Anführer, umgebracht worden ist, wie aus dem kleinen, verzweifelten Häufchen plötzlich Menschen werden, die anstehen, die mutig sind, die auch vor die mächtigen Leute anstehen und sagen, wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass er Gerechtigkeit schafft. Und wir lassen uns nicht anstecken von dem Hass. Wir leben liebevoll, wir leben im Frieden mit den Leuten um uns herum und setzen uns aber für Gerechtigkeit ein. Da ist irgendetwas passiert mit diesen Menschen, was sie verändert hat. Und ich finde es noch schön, wie das ein japanischer Autor auf den Punkt bringt. Er sagt, auf Deutsch übersetzt, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, dann müssen wir daran glauben, dass die Jünger irgendein anderes, genauso unglaublich spektakuläres Erlebnis hatten, dass dieselbe elektrisierende Kraft auf sie ausgeübt hat. Also irgendetwas muss da passiert sein, wo in ihnen den Glauben geweckt hat, doch es lohnt sich, den Weg von Jesus zu gehen. Nicht zurückzuschlagen, wenn einem Hass begegnet, sondern die Versöhnung suchen, den Frieden suchen. Im Wissen, dass Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Das hat sie dazu gebracht, in die Welt rauszugehen und allen zu erzählen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.